Man kann die Menschheitsgeschichte unter verschiedenen Aspekten einteilen. Heute feiern wir Pfingstsonntag, sodass ich natürlich an eine Einteilung in die Zeit vor Pfingsten und die Zeit nach Pfingsten, die Zeit nach der Ausgießung des Heiligen Geistes denke. Gott hat in dieser Zeit nach der Ausgießung des Geistes eine Fülle des Lebens, einen Pegel der Gotteserkenntnis ermöglicht, der im Alten Testament kaum bekannt war, der auch die Engel verwundert hat. Man muss sich das vorstellen. Die Engel, die wirklich im gesamten Alten Testament, ja, seitdem Adam erschaffen wurde, bis Jesus gekommen ist. Wie viele Jahre sind es? Wer weiß das? Von der Erschaffung Adams bis Jesus. So ungefähr? Hm? 4000. Ja? Also, 4000 Jahre waren die Engel am Werke, ja? Haben die Menschen, haben alles ausgeführt, was Gott im Grunde angeordnet hat, waren bei den Menschen und so weiter. Und die, sagt Petrus, sind total erstaunt, bei Pfingsten zu sehen, was der Herr den Menschen geschenkt hat. Und ja, ich glaube, das müssen wir nochmal uns durch den Kopf gehen lassen, dass wir wirklich realisieren. Natürlich ist das keine Pauschalaussage. Sie gilt in erster Linie denen, die diese Ausgießung für sich in Anspruch genommen haben und sie auch verwertet haben. Das wäre wirklich ein Grund, riesig als Familie, als Gemeinde zu feiern. Warum wir das nicht tun, liegt wahrscheinlich an der Tatsache, dass uns die Bedeutung dieses Ereignisses nicht mehr ganz so bewusst ist. Die Bedeutung, die Tragweite, die Dimension dieses Ereignisses. Ich glaube, dass wir in der Gemeinde für die Zukunft überlegen sollten, ob wir nicht die Ausgießung des Heiligen Geistes durch ein besonderes Gemeindefest feiern. Das wäre jetzt von vorne so, ich bringe das ein jetzt als Vorschlag für das nächste Jahr, dass wir das schön miteinander feiern und uns wirklich erfreuen an diesem Riesenereignis. Wir sollten Pfingsten möglichst immer thematisieren. In der Familie, egal ob unsere Familienangehörigen glauben oder nicht glauben. Wir sollten Gott hinlegen und versuchen, das immer wirklich zum Thema zu machen. Oder bei der Arbeit mit unseren Arbeitskollegen. Das kann man, das habe ich ja gerade erlebt. Ich war bei der Arbeit und auf einmal, ja, Pfingstdienst und so weiter, wir mussten Dienst einteilen und so weiter. Und ich stand gerade da und es waren drei Kolleginnen da und ich habe sie gefragt, sag mal, weißt du eigentlich, was Pfingsten ist? Was wir feiern? Sie guckte so ein bisschen peinlich berührt. Eigentlich nicht. Dann habe ich die andere gefragt, die wusste auch nicht. Habe die dritte gefragt, die wusste auch nicht. Und ich habe gesagt, was mache ich mit euch hier? Und dann, ja, was ist denn? Dann sagte sie eine, ja, sag mal, was ist das? Und dann habe ich denen erzählt, was das ist. Da konnte ich in einigen Sätzen zusammenfassen, was das ist. Und ich habe gesagt, das ist so ein großes Ereignis. Und dann, später, war ein Pflegedienstleiter da und er kam in den Raum und wollte sich gerade verabschieden. Und dann sagte er, Mensch, ich hoffe, dass ihr das alles schafft oder Kraft habt, weil es war was Anstrengendes, so, was wir bearbeiten mussten. Und dann sagt die eine Kollegin, und wir hoffen, dass der Heilige Geist über uns kommt und uns die Kraft gibt. Und ich habe gedacht, es war völlig unerwartet, weil sie nichts von Gott hält. So. Aber ich habe gedacht, das irgendwas ist hängen geblieben. Ja? Egal, als Witz oder nicht. Es kam einfach eine ganze Zeit, nachdem wir darüber gesprochen haben. Und ich dachte, ja, das ist wirklich, wir sollten das ansprechen. Mindestens an diesem Tag, wem wir begegnen, einfach, ja, einen Impuls geben. Der Grund ist einfach, vor Pfingsten hat man versucht, mit viel Mühe und wenig Erfolg ein Leben mit Gott zu führen, das Gott gefällig war und den Menschen auch Freude bereitet hat. Das Alte Testament dokumentiert einen langen Zeitraum der Geschichte des jüdischen Volkes und darin wird deutlich, wie schwer es den Menschen fiel, ein gottgefälliges Leben zu leben, zu führen. Mit der Zeit, wissen wir aus der Bibel, wurde ein gewaltiges Gesetzeswerk aufgebaut, das immer mehr Lasten und immer weniger Leben und Freude bedeutete. Und das ist heute vielfach auch nicht anders. Wenn man in Israel guckt, die orthodoxen Juden, die meinen ganz genau, das Wort Gottes zu beachten. Sie haben die Last eines gewaltigen Gesetzeswerkes. Nicht nur das, was Gott offenbart hat im Alten Testament, sondern sie haben noch viel mehr, was die Rabbiner ihnen auferlegen. Denn sie halten auch den Talmud und so weiter. Also es gibt viel weitere, viel mehr Gesetze und Verordnungen, an denen sie sich halten müssen. Das Erstaunliche ist, der Heilige Geist, Jesus ist da gewesen, sie konnten und wollten nicht an ihn glauben, bis heute glauben viele Juden nicht an ihn. Aber ihr Lieben, ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist, es gibt in Israel jedes Jahr ein großes Fest, das von zigtausenden von Juden gefeiert wird und ernst genommen wird. Übrigens nicht nur von den Juden, die wirklich glauben an das Tora, sondern an die Tora, sondern auch von säkulären Juden, die wirklich nicht an Gott glauben. Aber worum geht es denn? Wisst ihr, worum es geht? Es gibt einen Rabbi. Es gab einen Rabbi. Ich glaube, der hat im 20. Jahrhundert gelebt. Ja, im letzten Jahrhundert. Und dem, der war berühmt in Israel, und dem wurde nachgesagt, dass er die Macht hat, Wunder zu tun. Und was machen die? Der ist schon längst gestorben. Diese Tausende von Juden kommen an einen bestimmten Berg in Israel, sammeln sich und beten zu diesem Rabbi. Egal um was es geht, um Krankenheilung, um wenn jemand kein Kind bekommt, ein Paar kein Kind bekommt, dass sie ein Kind bekommen und so weiter. Und es gibt zig Zeugnisse, wo Leute bezeugen und sagen, ja, ich habe gebetet zu diesem Rabbi und wir haben ein Kind bekommen oder wir sind gesund geworden oder wie auch immer. Ja, also daran kann man glauben, aber an Jesus und an den Heiligen Geist weniger. Das ist schon schwierig zu verstehen. Jedenfalls in der Zeit vor, während und nach Jesus bis zum Jahre 70 wissen wir von einer größeren Glaubensgemeinschaft. Man geht von einigen Tausenden, die bekannt für ihren Eifer bezüglich eines Lebens in der Heiligung wurden. Es geht um die Glaubensgemeinschaft von Qumran. Das habt ihr sicherlich alle so, ne? In mehr oder weniger davon gehört. Auch hier wurde ein großes Gesetzeswerk aufgebaut, das strengstens befolgt werden musste. Auch da ist man auf Irrwege gekommen. Also, wir müssen wissen, diese Leute waren als die Heiligsten sozusagen angesehen. Selbst damals in Jerusalem, die lebten außerhalb, mehr oder weniger in der Wüste, haben sie da ihre Kolonie gehabt, ihre Glaubensgemeinschaft. Und die waren angesehen als wie Mönche von berühmten Kloster oder so, wo man dachte, die sind wirklich fast im Himmel schon. So dachte man über diese Qumran-Leute. Also, auch da ist man auf Irrwege gekommen, indem sie Engelliturgien gefeiert haben, indem sie geglaubt haben, dass ihr Lehrer eine entscheidende Rolle im Endkampf, ein Endkampf zwischen den Söhnen des Lichts und den Söhnen der Finsternis, spielen wird, beziehungsweise, dass er der Messias sein wird. Das haben sie auch geglaubt. Der ist aber leider gestorben und da waren sie natürlich derbe enttäuscht und frustriert, als sie gesehen haben, dass ihre Berechnungen nicht wirklich in Erfüllung gegangen sind. Ihre Schriften, und das ist das Schöne dran, ihre Schriften und hier vor allem die Abschriften des Alten Testaments haben, nachdem sie Mitte des letzten Jahrhunderts entdeckt worden sind, ihr habt es sicherlich in den Zeitungen oder so gehört, in großartiger Weise dazu beigetragen, der ganzen Welt zu zeigen, dass die Überlieferung des Alten Testaments über 2000 Jahre absolut zuverlässig geschehen ist. Wir sehen, Gott hat selbst, wo sie so viel zum Teil Irrlehren, muss man sagen, gelehrt haben, dennoch noch ein Beispiel dafür, dass Gott wirklich alles gebrauchen kann, um sich zu verherrlichen. Denn es gab dann, zum Beispiel allein genommen die Jesaja-Rolle, ne? Die Jesaja-Rolle, das ist sozusagen ein Riesenbuch im Alten Testament, 66 Kapitel. Es ist fast vollständig erhalten geblieben. Die älteste Abschrift der Jesaja-Rolle, die man hatte bis zu diesem Zeitpunkt, war 1000 Jahre alt. Deshalb hat sich in der Aufklärung sozusagen, als die liberale Theologie immer mehr Fuß gefasst hat, immer mehr an den Unis gelehrt wurde und so, deshalb hatte man ein Argument zur Hand und sagte, 1000 Jahre sind es, seitdem das geschrieben wurde. Ja? Dann wurde alles verfälscht. Und dann finden Sie diese Abschrift, die vor Christus noch angefertigt wurde, und die war identisch mit dem, was zu dem Zeitpunkt die Leute in den Händen hatten. Also nicht zu unterschätzen, was für eine gewaltige Entdeckung das war. Durch den Heiligen Geist hat Gott die Voraussetzungen geschaffen, dass ein gottgefälliges Leben viel eher möglich ist. Wenn Gott die Voraussetzungen für so ein erfülltes Leben geschaffen hat, wie kommt es dann, dass wir selbst unter Christen nicht ständig den Eindruck haben, als wenn uns Menschen begegnen, in denen Jesus deutlich zum Vorschein kommt? Warum müssen wir oft feststellen, dass wir viel weniger Kraft irgendwie, viel weniger Sieg in unserem Leben erleben im Vergleich zu dem, was wir im Neuen Testament lesen? Natürlich nicht an jeder Stelle. Das Neue Testament gibt uns schon Einblicke genug, dass auch damals nicht alles ideal lief. Dass auch damals nicht wirklich Engel auf Erden waren, die Christen der Urgemeinde. Ne? Das sollen wir auch im Kopf behalten. Der Herr sagt im Johannes 6, 63, der Geist, der Geist ist es, der lebendig macht. Kann es sein, dass wir Christen uns zu wenig danach ausstrecken, dem Heiligen Geist Raum zu geben in unserem Leben? Kann das sein? Das ist so eine einfache Frage im Grunde. Aber ich glaube, diese Frage müssen wir uns immer wieder stellen, weil die ganz wichtig ist und ganz relevant. Dass wir, wenn der Heilige Geist zu uns gekommen ist, zu schnell stehen geblieben sind. Dass wir beginnen, ihn auszubremsen, bevor er sein Wirken tief und umfassend in uns entfalten kann. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es so ist. Ich glaube, das Geheimnis liegt nicht darin, dass wir irgendeinen Amerikaner oder Afrikaner oder Asiaten einladen, der vollgepackt mit dem Heiligen Geist kommt und einmal sagt, das Feuer kommt jetzt am nächsten Sonntag, wenn der da ist und so weiter. Selbst mein Studienleiter ist nach Barcelona, hat das Auto vollgepackt mit seinen Mitstudenten und sie sind dahin gegangen, wo Reinhard Bonnke gepredigt hat. Da stand da, der Heilige Geist fällt auf die Arena so und so von bis und so weiter. Und die sind dahin gegangen und er sagte, George, ich habe so geglaubt, dass ich geheilt werde, dass wir alle richtig, ne? Und es ist nichts, nicht nur bei ihm, sondern bei keinem von denen, mit denen er hingefahren ist. Und bei keinem, mit dem er gesprochen hat, ist etwas passiert. Ne? Deshalb bin ich überzeugt, dass das nicht das Geheimnis ist, dass wir jemanden Besonderes einladen, sondern ich glaube, dass das wirklich das Geheimnis ist. Dass wir im Kleinen, und zwar möglichst regelmäßig, dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben. Mit all dem, was wir schon wissen. Dass er noch mehr die Führung unseres Lebens übernehmen kann. Und ich glaube, dass damit schon wirklich ein ganzes Stück Vorbereitung dafür da ist, dass der Heilige Geist wirklich verstärkt zu uns kommt, verstärkt sich auswirkt in unserem Leben und auch mit den Gaben, die wir uns wünschen, die wir begehren. Wir pflegen oft eine gewisse Kirchlichkeit mit Gottesdienstbesuch, mit Predigten hören, mit Hauskreisbesuch in der Woche. Wir reden manchmal über Gott und unseren Glauben an ihn mit anderen. Das ist alles richtig und das ist alles gut. Das ist alles wichtig. Aber eine tiefgreifende Erneuerung, einen dauerhaften Sieg über die alte, sündige Natur, eine wahrhafte Liebe für Gott und für Menschen, das alles lässt auf sich warten. Manchmal ziemlich lange. Manchmal so lange, dass wir resignieren, dass wir denken, dieses alles sei für uns in diesem Leben nicht möglich. Habe ich gerade in Rumänien erlebt, mit einem Pastor mich unterhalten. Sogar ein Pfingstpastor. Ihr Lieben, glaubt mir, ich konnte mich mit dem viel enthusiastischer und begeisterter über Autos unterhalten, über iPad, über was weiß ich was, aber über Heiligen Geist, über Prophetie, über Gaben des Geistes, glaubt mir, ich habe eine Vollbremsung erlebt. Sobald ich angefangen habe, darüber zu reden und prophetisch und so weiter, der hat angefangen zu gucken, ja, ich habe gesagt, wie ist das eigentlich bei euch in der Gemeinde? Also welche Rolle spielt das und so? Strebt ihr dann? Ah ja, weißt du, wir sind eine junge Gemeinde und wir müssen so schon langsam so, ne, irgendwie, wir reden nicht so wirklich drüber, so, ne? Weil viele Anfänger und so, vom Wegen, es waren einige, die waren schon von Anfang an, wo die Gemeinde gegründet wurde, 10 Jahre und so. Und ich war erstaunt. Deshalb, ja, selbst bei Pastoren ist das der Fall. Und ich weiß, das ist kein Einzelfall. Und deshalb sage ich mit großer Überzeugung, dass wir wirklich ohne besondere geisterfüllte Leute aus dem Ausland oder irgendwas, dass wir tatsächlich so die Herzen vorbereiten können, dass Gott sagt, wow, und jetzt möchte ich hier meinen Geist hineingeben. Und jetzt soll hier eine Flamme über Christel und über Irmel und über Andreas schicken und es soll brennen und alle sollen es sehen. Das glaube ich. So einfach das klingt. So einfach das klingt. Und da müssen wir uns gegenseitig helfen. Das sage ich euch. Immer wieder daran erinnern, in Liebe, aber immer wieder daran erinnern, dass wir lieben das Werk des Heiligen Geistes, dass wir uns so bewusst dessen sind, dass wir ihn brauchen. Dass wir wirklich, und dass wir nicht übereinander lachen oder sagen, ach, der ist langweilig, der redet schon wieder davon. Nein, das wirklich nicht nur, um dass Gott das sieht, sondern dass es uns wirklich ein Verlangen ist. Gottes Geist, immer mehr von Gottes Geist in unserem Leben zu sehen. Und wisst ihr was? Also die kleinen Dinge, wenn man denkt, es betrifft die kleinen Dinge, wie Gottesdienst regelmäßig Besuch, Dienste in Liebe tun oder einfach nicht lügen oder einfach Dinge um Vergebung bitten, wenn man etwas getan hat, was wirklich Sünde war, was nicht gut war, was verletzend war und so. Das sind alle Dinge, die groß sind, die viel für die Vorbereitung des Herzens tun. Das sind große Dinge, das sind keine kleinen Dinge. Und wenn wir denken, wir brauchen nur Fasten, Gewissen aus dem Jesaja-Buch, Fasten und dann gleich danach oder währenddessen noch die Bosheit und die Zunge laufen lassen und das und jenes machen, lieblos sein und so, das ist natürlich, ja, dann ist Fasten, bringt uns nicht weiter einfach. Da quälen wir uns nur im Grunde, ein Tag, 2, 3 Tage, sondern alles muss ineinander. Ich möchte nicht gegen das Fasten reden, das ist sicherlich auch wichtig. Übrigens, mir hat der Herr aufgetragen, auch einen Tag zu fasten. In Rumänien, als ich in Rumänien war, ganz konkret, ich soll einen Tag fasten. Wisst ihr, das ist gar nicht meine Stärke. Ich faste kaum. Ich faste eigentlich gar nicht. Ich habe immer früher etwas gefastet und so. Aber das habe ich noch nie für mich entdeckt. Und irgendwie freue ich mich, dass der Herr so gesagt hat, ich soll meinen Tag fasten. Ja, er hat mir etwas verheißen und er sagt, ja, ja, und das freut mich. Mache ich gerne. Das, was ich eben geschildert habe, macht einen eher traurig. An diesem Tag möchte ich aber nicht traurig machen, sondern ermutigen, nach einer Lösung zu suchen. Diese Lösung wurde schon lange, bevor Jesus kam, angekündigt. Im Buch Joel 3,1 sprach Gott, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Der Eindruck, dass diese Zeit gekommen ist, hat sich durch die Aussagen von Johannes der Täufer später verdichtet, der über Jesus sagte, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Jesus kam und sagte ihnen, ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ich will auf euch senden die Verheißung meines Vaters. Nachdem der Heilige Geist über die Jünger ausgegossen wurde, sagte Petrus in seiner Predigt vor den völlig erstaunten Menschenmengen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Also ein Traum ging in Erfüllung. Gott möchte seinen Geist jedem, aber wirklich jedem, der ihn empfangen will, schenken. Jeder kann also prinzipiell daran teilhaftig werden. Das bedeutet, dass über jeden Menschen, der ein Kind Gottes und ein Jünger Jesu werden will, etwas Überwältigendes von oben kommen muss. Eine Taufe mit dem Heiligen Geist, durch die wir geistliche Menschen werden, durch die wir von dem Zwang befreit werden, immer wieder sündigen zu müssen. Es ist eine Feuertaufe, der die Liebe Gottes in uns entflammt, eine Kraft aus der Höhe, die uns eine Stärke gibt, die wir noch nicht kannten. Es ist eine geistliche Wahrnehmung, die uns ahnen lässt, wie Gott selber fühlt, wie er selber denkt. Denn das geschieht, wenn der Heilige Geist zu uns kommt. Wenn wir die vielen Stellen, die darüber berichten, lesen, bekommen wir einen Vorgeschmack für die Herrlichkeit dieses Vorganges. Was passiert ist damals? Es geht um eine Ausgießung, als wenn man mit Himmelsfreude und Gottes Gnade übergossen wird. Ein Lebensstrom voller Freude und Friede durchflutet den Menschen. Ja, dieser Strom wird manchmal so stark empfunden, dass man ihn kaum ertragen kann. In der Apostelgeschichte 13,52 lesen wir, die Jünger wurden voll Freude des Heiligen Geistes. Wir sehen daraus, der Heilige Geist ist ein Freudengeist. Mir ging es damals, als ich den Heiligen Geist empfing, so, als wenn mir der Atem wegblieb. So habe ich das erlebt. So überkam ich diese Freude und Glück. Und das wiederholte sich mehrfach und das monatelang. Später auch und bis heute. Aber damals natürlich war die erste Liebe, waren die ersten Auswirkungen des Geistes. Also das war, hatte so einen Impact, dass das hat wirklich monatelang gedauert, dass ich das so sehr stark empfunden habe. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Genau das geschieht. Gottes Geist zieht in unser Herz ein und wir sind überwältigt. Sich geliebt zu fühlen von dem, der die Liebe selbst ist, wie großartig und glücklich macht uns das. Ich habe gerade gestern mit einem Menschen telefoniert, der wirklich in einer schweren Lage ist, 37-Jähriger. Und während des Telefonats sagte er, ich habe gesagt, wie war es mit den Eltern und so, und dann sagte er hat Geld genug gehabt, er wurde nicht geschlagen, aber er hat keine Liebe empfunden. Keine Liebe empfunden. Er kennt das einfach nicht. Wer es ist, dass die Mutter ihn oder der Vater richtig an die Brust nimmt. Und Mensch, wie? Das kennt er nicht. Wie ist denn das? Und wir dürfen wirklich, wenn wir Gott finden, durch seinen Heiligen Geist, diese ganze Liebe des Vaters empfinden. Was muss das für bahnbrechend sein im Leben so eines Menschen? Nicht nur, auch bei uns, auch wenn wir die Liebe der Mutter, meine Mutter hat mich geliebt, aber das ist gar kein Vergleich. ja, sich geliebt zu fühlen von dem, der die Liebe selbst ist, wie großartig und glücklich macht uns das. Es besteht manchmal Unklarheit darüber, ob die Gabe des Geistes allmählich oder plötzlich in einer besonderen Gnadenstunde zu uns, über uns kommt. Die Meinungen, wisst ihr, sind hier geteilt. Manche sagen, bei ihnen sei die Zunahme des Heiligen Geistes unmerklich und allmählich geschehen. Andere sagen, die Geistestaufe in einer besonderen Stunde, in einem besonderen Moment der Wiedergeburt empfangen zu haben oder später und können sich zeitlich auch mit einer gewissen Genauigkeit sozusagen dran erinnern. Wenn man sich viele Stellen aus der Bibel anguckt, erkennt man, dass damals die Geistestaufe ein plötzliches Ereignis war. In der Apostelgeschichte steht, es geschah plötzlich aus dem Himmel ein Brausen. Während der Rede von Petrus in Caesarea fiel der Heilige Geist plötzlich auf die Zuschauer. Auf die Zuhörer. Aus diesen und anderen Stellen können wir ein Merkmal der Taufe mit dem Heiligen Geist schließen. Könnten wir schließen. Sie war ein plötzlich auftretender Vorgang, der über den Menschen mit himmlischer Wirkung kam. Man muss sich klar machen, dadurch macht der Heilige Geist Wohnung im Menschenherzen. Das kann aber doch nicht geschehen, ohne dass es der Mensch vernimmt, kann man annehmen. Und das ist das, was auch gerade in den pfingstlichen Kreisen so sehr betont wird, dass die Geistestaufe praktisch so geschehen muss. Und wenn sie nicht so geschieht, dann ist es keine echte Geistestaufe. Die Vorbereitungen zum Empfang der Geistestaufe oder zum Empfang des Heiligen Geistes, besser gesagt, können nach und nach getroffen werden. Aber der Einzug selber ist ein Schritt. Das ist mindestens das, was die Bibel als normales Vorgehen beschreibt, im Alten Testament wie auch im Neuen Testament. Das ist insofern wichtig, denn der Mensch kann eine fromme Tradition übernehmen, kann eine gewisse Furcht Gottes haben, kann ein paar Erlebnisse gehabt haben, die einen glauben lassen, dass er Christ geworden ist. Man wird aber erst dann zu einem Kind Gottes, wenn der Heilige Geist in unser Herz eingezogen ist. Dann wird der echte Glaube geboren, was von tiefer Freude, Frieden und die Gewissheit der Vergebung begleitet wird. Habt ihr auch Menschen kennengelernt, die wirklich mitmachen und auch ja zu Jesus sagen und so, aber die nicht wirklich den Schritt getan haben? Es klingt alles fast so christlich. Ich habe Leute kennengelernt. Wirklich, ich habe kennengelernt. Die gesagt haben, ja, ich glaube, aber das war nicht, und der Heilige Geist zog auch nicht ein in ihre Herzen, weil das war nur ein Mundbekenntnis. Und für uns Menschen kann das, ja, uns kann das täuschen, aber Gott sieht die Herzen an. Und an dieser Stelle muss man sagen, dass die Erfahrung von Menschen, die Christen geworden sind, gezeigt hat, dass es doch einen Einzug des Heiligen Geistes infolge der Bekehrung möglich ist, der sanft, aber und weniger auffällig geschieht. Ich kann mir vorstellen, dass es viel mit der Persönlichkeit des Betreffenden, aber auch mit dessen Situation hängen kann. Kennt ihr Leute, die ganz stark bedacht sind auf, was sagt mein Vater, was sagt meine Mutter dazu? Was sagt meine Frau, was sagt mein Mann dazu? Und wenn sie zu stark darauf bedacht sind, dann dämpfen sie einfach diese Wirkung des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist sich nicht aufdrängt. Er ist nicht ein Ballon, der explodiert und wir springen hoch, sondern wenn wir zu starke Bedenken haben, wenn wir Gott und Jesus nicht wirklich Gott sein lassen und egal, was die Familie sagt, egal, was die anderen sagen, wir sagen, heute habe ich mein Leben Jesus gegeben. Ja, dann kann es tatsächlich sein, dass auf der einen Seite wirklich eine Bekehrung stattgefunden hat, wirklich der Heilige Geist eingezogen ist, aber der wird nicht so erlebt, wie ich vorher beschrieben habe. Mit großer Freude, mit richtig Enthusiasmus, Begeisterung und so weiter. Das gibt's auch. Ihr vielleicht je angepasster wir sind, desto öfters geschieht das so. Es gibt ja auch eine andere Frage, die in der Christenheit unterschiedlich gesehen wird. Hauptsächlich die pfingstlich geprägten Christen sehen in der Geistestaufe eine besondere Mitteilung der Kraft des Heiligen Geistes an solche, die wiedergeboren sind, also ein separates Ereignis nach der Wiedergeburt. Es gab, ich weiß nicht mehr genau, ob sie das noch so wirklich lehren, aber es gibt eine große Pfingstdenomination in Amerika, die UPS, United Pfingst Church, die lange, lange Zeit gelehrt haben, dass wenn man die Geistestaufe nicht hat, nach der Bekehrung, dass man nicht errettet sein kann. Aber das muss ich noch überprüfen, ob das noch so geltende Lehre ist. Ist sie etwas Einmaliges oder wird sie den Gläubigen öfters geschenkt? Ist sie etwas Bleibendes oder wird sie nur dann und wann als eine besondere Ausrüstung zu einem bestimmten Zweck gegeben? Für die Klärung dieser Frage müssen wir erstmal feststellen, was die Wiedergeburt ist. Aus der Apostelgeschichte wie aus den apostolischen Briefen erfahren wir, dass die Apostel nur den für einen wiedergeborenen Christen ansahen, der den Heiligen Geist empfangen hat. Deshalb sagt Petrus am Pfingsten in seiner Predigt, dass sie die Gabe des Geistes empfangen müssen. Paulus wiederum schreibt im Römer 8, Vers 9, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Der Herr wird daher nur diejenigen als aus dem Geist gezeugte, wiedergeborene Christen ansehen, die den Heiligen Geist empfangen haben, als sie gläubig wurden. Wir sehen im Apostelgeschichte 8, dass Petrus und Johannes nach Samaria gegangen sind, damit die, die geglaubt haben, unbedingt auch die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Genauso fragt Paulus die Jünger in Ephesus, die geglaubt haben, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, da ihr gläubig geworden seid? Wiedergeboren sein, ein Kind Gottes sein, mit dem Heiligen Geist versiegelt sein, den Heiligen Geist haben, das alles sind Ausdrücke, die eine und dieselbe Sache bezeichnen. Sie bestimmen einfach den Begriff der Wiedergeburt. Auch das, was der Apostel Johannes in seinem ersten Brief sagt, ist entscheidend. Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Damit sagt er von den Wiedergeborenen, dass sie die Salbung haben und dass diese etwas Bleibendes ist. Demnach besteht die Gabe des Heiligen Geistes, durch die man wiedergeboren wird, nicht in einer einmaligen, vorübergehenden Durchflutung des Menschen, so wo ich mal starke Emotionen dabei haben muss, sondern darin, dass der Heilige Geist ins Herz kommt und darin bleibend wohnt. In der völligen Geistestaufe liegt beides, die Wiedergeburt und die Ausrüstung zum Dienst. Oder die Fülle des Geistes, wie Paulus auch oft sagt. Wenn mancher nach seiner Wiedergeburt diese Ausrüstung durch eine besondere Salbung empfangen hat, so ist das nicht erst seine eigentliche Geistestaufe, sondern es ist eine Vervollständigung des schon Empfangenen. Das ist ein bisschen Denkarbeit hier, aber das ist, ihr Lieben, und ich finde das manchmal ein bisschen anstrengend, aber ich finde das ist die Theologie unseres Verbandes. Und ich finde, der Pastor Jonathan Paul hat wunderbar beschrieben, wie ist das mit der Geistestaufe, wie ist das mit der Erfüllung, mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, ich habe euch schon mal empfohlen, einmal das Buch, das er geschrieben hat, zu lesen, sehr lesenswert. Ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das ist ein bisschen anstrengend, aber ganz viel Wertvolles ist da drin. Ihr Lieben, wir wollen Gott preisen und ihm von Herzen danken für das Werk der Heiligung, das er seit Jahren geduldig in uns vorantreibt. Das Werk der Heiligung ist das kostbarste Werk des Heiligen Geistes im Grunde. Das kostbarste. Nicht, wenn wir beten und jemand gesund wird. Nicht die Gabe der Heilung ist größer als das. Denn wenn, was steht in der Bibel? Wenn wir uns nicht heiligen, werden wir Gottes Angesicht nicht sehen. Es werden Leute da sein. Das hat Jesus unmissverständlich klar gemacht. Die kommen werden und nicht lügen werden. Sie werden sagen, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Heilungen und Wunder geschehen lassen? Und was sagt er? Geht von ihr, ihr Sünder, ihr Gesetzlose. Also Menschen, die in Sünde leben, im Grunde. Das ist das Wort, das griechische Wort. Ich habe euch nicht gekannt. Und sie haben dennoch Wunder und Heilungen. Deshalb sollen wir uns wirklich immer vor Augen halten, das größte Werk des Heiligen Geistes in unserem Leben ist die Heiligung. Wie viel Jesus zum Vorschein kommt. Wie viel Jesus in uns lebt. Das ist das Größte. Ja? Alles andere kommt hinterher. Möge uns das alles andere geben. Aber bitte, das Wichtigste soll leben in uns. Ja? Und das sollen wir hochhalten. Das sollen wir hochhalten. Wenn einer sagt, wie, habt ihr keine Gabe der Heilung? Wie, habt ihr keine Gabe der Zungenrede? Wenn ihr sagen könnt, aber der Heilige Geist heiligt mich. Ich bin ein ganzes Stück heiliger als vor 20 Jahren. Ja, wenn du das sagen kannst, dass du eine Menge heiliger bist. Und das kann man sagen. Ich bin eine Menge heiliger als vor 20 Jahren. Das glaubt mir, was ein Blödsinn ich im Kopf hatte damals. Und getan habe, eine ganze Menge weniger tue ich jetzt. Und natürlich viel mehr Liebe Gottes und Erkenntnis Gottes ist da. Und insofern, was heißt heiliger? Wir wissen ja, was heilig heißt. Beiseite. Für Gott beiseite. Ne? Das, was er im Herzen hat, leben. Und das tue ich heute. Weitaus mehr als damals. Ja? Also keine Angst. Ich bin nicht heilig, sondern ich bin heiliger, viel heiliger als damals. Ja, das kann ich wirklich mit gutem Gewissen sagen. Ja. Was für eine Geduld, was für eine Liebe ist das vom Heiligen Geist? Wisst ihr, das sollte unsere erste Priorität, habe ich schon gesagt, im Leben sein, als seine Braut jeden Tag so zu leben, dass er Freude an uns hat. Das soll gleichzeitig unser Hobby und unsere Berufung sein. Wenn wir das mehr und mehr beherzigen werden, wird uns auch leichter fallen, mit Überzeugung um die Gaben des Heiligen Geistes zu bitten. Prophetie, das Sprachengebet, Gabe der Heilung und so weiter. Und ich glaube, das würde uns auch eher gegeben werden. Einige von euch haben schon in der vergangenen Bibelstunde etwas von meiner Rumänienreise gehört, aber nicht alle. Dort hat Gott mich am Vortag meiner Abreise mit der Begegnung mit einer, kann man sagen, Prophetin beschenkt. Es ist für mich sehr wertvoll, was der Herr zu mir durch sie geredet hat. Ich wurde wirklich sehr stark aufgebaut dadurch. Meine Hoffnung, bezogen auf das, was ich und wir in der Zukunft mit dem Herrn erleben werden, ist wirklich größer und stärker geworden. Und auch die Gewissheit, ich möchte auch prüfen, aber ich kann euch sagen, ich habe viel mehr Hoffnung, dass wir den Heiligen Geist noch mehr erleben werden. Ich habe fasziniert von ihr gehört, wie es ist, diese Gabe zu empfangen und seit 30 Jahren damit zu leben. Sie liebt so sehr den Herrn und ist so glücklich damit. Sie hat aber auch wirklich traurige, frustrierende Momente erlebt, als Christen die Worte des Herrn nicht annehmen wollten, als echte Prophetie von Gemeinden und von Christen nicht mehr angenommen wurden. Sie hat zu bestimmten Zeiten erlebt, dass Gott spontan Heilungen durch sie ermöglicht hat. Einfach in der Hausversammlung oder in der Gemeinde hat gebetet und spontane, krasse Heilungen sind geschehen. Ja? Wunderschöne Momente, die Kraft Gottes so unmittelbar zu erleben. Sie ist jetzt 64 und sie hat aber auch ihre Päckchen zu tragen. Wie zum Beispiel Kniearthrose. Sie hat immer wieder ordentliche Schmerzen beim Gehen. Und das ist nicht das Einzige an ihrer Gesundheit, das nicht mehr einwandfrei ist. Sie musste vor kurzem sogar für einige Tage wegen den Knien ins Krankenhaus gehen. Und das alles, obwohl der Herr fast täglich zu ihr redet. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Viele Menschen werden fast täglich gesegnet durch Gottes Reden, ja, durch sie. Und sie hat einiges dennoch zu tragen. Ihr seht, die Gabe der Prophetie ist an sich nicht der Garant dafür, dass wir immer eine perfekte Gesundheit haben. Und auch wenn Gott selber durch jemanden so viele Heilungen bewirkt hat, das ist auch nicht der Garant dafür, dass man immer perfekt bis man 80 wird, bleibt. Der Herr lässt das zu. Er möchte, dass wir ihn in allen Situationen lieben, ihm danken und ihm nahe sind. Das ist am Ende das Größte, was wir in seinen Augen tun können. Die Treue unter allen Umständen und bis zum Schluss halten. Das Verständnis für diese Zusammenhänge ist von außerordentlicher Wichtigkeit für unser Leben als Christen. Statt ein Maximum an Segen und Kraft aus dem, was uns schon geschenkt wurde, zu schöpfen, können wir viele Jahre von einer Illusion träumen, die uns verspricht, den Mangel, den wir in unserem Glauben verspüren, durch einen Klick, durch so eine Geisterschauer, ne, zu beseitigen. Das heißt, wirklich, es gibt viele Christen, die nach dem großen Kick jagen. Ja? Ach, man, da in der zur Konferenz, da in die Gemeinde, da ist mehr Geist und so. Aber währenddessen vergessen sie das Leben mit Gott wirklich an sich. Das Leben in der Heiligung. Ja? Und sie hoffen, wenn das dann kommt, ab dann richtig lebe ich. Ganz dolle mit Gott. Der Geist Gottes, den wir schon bei unserer Bekehrung empfangen haben, hat das Potenzial, uns stark zu verwandeln. Uns ein Leben führen zu lassen, das ihm Freude macht. Möge der Herr all diesen Worten, wie viele waren, Leben einhauchen, damit sie für uns lebendig werden können. Ich wünsche mir, dass wir uns gemeinsam im Gebet jetzt zum Schluss darauf besinnen, was Gott uns für ein herrliches Geschenk gegeben hat. Ich möchte ihn mit euch bitten, dass er durch seinen Geist in uns wirkt, dass er uns Wichtiges aufzeigt, was wir vielleicht schon empfangen haben und schon vergessen haben. Ihn bitten, dass er in uns belebt, was vielleicht schon lange eingeschlafen ist. Lasst uns jetzt eine gemeinsame Gebetszeit, lasst uns von ihm um die Fülle des Heiligen Geistes bitten. Er möge uns segnen und beschenken. Ich möchte diese Zeit mit einem Gebet dann schließen.